Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine sehr, sehr spannende Gästin. Bevor wir allerdings diese spannende Gästin hier begrüßen, begrüße ich wie immer an dieser Stelle mit meinen bekannten Worten meinen lieben Kollegen. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, hallo Marc, hallo May, danke, gut, mir geht's gut. Und bei unserem heutigen Gast könnte man meinen, dass ihr Vorname Dora lautet, denn sie postet unentwegt richtig gute Infos rund um die gleichnamige EU-Verordnung, den Digital Operational Resilience Act, habe ich richtig gut rausgebracht. Warum sie das tut, wie sie Abteilungsleiterin Business Support bei der Sparda Bank geworden ist in Berlin, was sie da tagtäglich zu tun hat und warum ihr LinkedIn-Motto einfach machen, IT-Regulatorik ist keine Raketenwissenschaft lautet. Und noch ganz viel mehr, das fragen wir sie jetzt einfach selber, denn sie ist hier live und in Farbe. Herzlich willkommen, Dr. Marlene Hofmann.
Hallo.
Ja, schön, Marlene, dass du dir heute ein bisschen Zeit für uns nimmst. Wir fangen ja immer so ein bisschen an, so die Vita von den Leuten aufzurollen. Nicht unbedingt im Kindergarten, aber als sie dann irgendwann mal das Zeugnis der Reife in den Händen hielten, also Sprichwort das Abitur, da wusstest du schon, irgendwann gibt es mal eine EU-Verordnung und da will ich mich drum kümmern. Ich kenne sie noch nicht, aber ich will mich drum kümmern. Nein, Spaß beiseite. Was hat dich nach dem Abitur angetrieben? Wo sollte dich dein Lebensweg hinführen? Was war deine Idee?
Also ich glaube, so eine ganz konkrete Idee hatte ich eigentlich gar nicht. Ich habe so in der Abiturzeit sehr viel Online-Spiele gespielt. World of Warcraft war damals das Thema der Wahl. Und ich wollte irgendwas machen, wo ich mit Computer zu tun habe. So, und hatte mich dann entschieden für einen Studiengang, der nannte sich Informationsmanagement. Und das dachte ich, das kriegst du hin, Information und Managen, das geht schon irgendwie. Und als ich dann angefangen habe, dann hatte sich herausgestellt, dass das eigentlich eher ein Studium für angewandte Informatik war, was einfach einen fancy Namen bekommen hat. Und so war ich quasi drin in der Informatik, genau.
Und warum wolltest du nicht, also man könnte ja auch sagen, okay, ich interessiere mich für Computer, das Naheliegendste ist, ich studiere Informatik. Warum war es nicht Informatik?
Weil ich, glaube ich, nicht die geborene Technikerin bin. Also eigentlich wollte ich alles Mögliche machen, nur nicht Technik im Sinne von Programmieren oder Netzwerke oder Hardware-Administration oder ähnliches. Ich wollte eben eher Management machen.
Okay. Und nachdem du da gelandet bist und rausgefunden hast, das klingt zwar fancy, aber das hat gar nicht so viel damit zu tun, was ich mir vorgestellt habe. Warum bist du dann trotzdem dabei geblieben? Jetzt ziehe ich das auch durch oder hat es dann irgendwann angefangen, Spaß zu machen?
Sowohl als auch. Also ich wurde so erzogen, dass man Dinge, die man anfängt, auch zu Ende bringt. Ich konnte also nicht zurück. Und irgendwann hatte ich auch meine Ecke gefunden. Ne? Also es war ja nicht alles nur reine Technik. Insofern hatte ich dann irgendwann einen Bezug gefunden und hatte ja im Masterstudium dann auch noch mal ein bisschen einen Schwenk gemacht in Richtung Wirtschaftsinformatik. Das war dann naturgemäß noch ein bisschen mehr mit Wirtschaft und weniger mit Technik. Und da habe ich meinen Frieden gemacht mit meiner Ausbildungswahl.
Okay. Wann gab es denn dann irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, jetzt habe ich auch eine Vorstellung davon, was ich nachher beruflich damit anfange? Gab es den Punkt dann überhaupt irgendwann oder kam das viel später?
Das kam tatsächlich erst im Beruf. Also ich bin eingestiegen als Trainee in Versicherungs-IT, wohl wissend, dass man da eben viele Dinge erstmal ausprobieren kann. Und da habe ich dann meinen Schwerpunkt gefunden oder er hat mich gefunden, so könnte man es eher sagen.
Okay, jetzt möchte ich nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Also du hast jetzt mit Informationsmanagement hast du studiert auf Bachelor und du hast jetzt gesagt, das ist eigentlich so ein fancy Name für angewandte Informatik. Ja. Wenn man klassisch Informatik studiert, dann wird man so in den ersten 2 bis 4 Semestern vor allem mit Mathematik gegeißelt und da wird auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. War das bei euch auch so, dass das so die Rausschmeißerfächer waren?
Auf jeden Fall. Also wir hatten nach dem 3. Semester uns, ich glaube, halbiert oder so. Also das war schon ein wirklich drastischer Gang.
Und fiel dir das dann wiederum leicht, dich mit der Mathematik da rumzuärgern? Das hat ja nichts mehr mit Abitursmathematik zu tun. Das geht ja ins Eingemachte. Also Zahlen sieht man da nicht, sondern viele Buchstaben.
Genau, das war eigentlich mein Glück, weil ich kann mit Zahlen tatsächlich nicht gut, aber mit Buchstaben und Logik umso besser. Und das war so wirklich mein Glück, dass es auf die höhere Mathematik umgeschwenkt ist, weil das konnte ich mir irgendwie durch Logik herangehensweise irgendwie erarbeiten.
ich weiß nicht, ob ich das cool oder beunruhigend finde, dass jemand, der mit Zahlen nicht so viel am Hut hat, bei der Bank arbeitet. Aber okay, das ist was anderes. Lass mir das mal so stehen. Aber Spaß beiseite. Okay, aber du hast dann irgendwann gemerkt, hey, das ist ein bisschen was anderes, was ich mir vorgestellt hat. Aber irgendwie macht es Spaß und ich finde da meine Nische und dann wahrscheinlich trotzdem mit viel Arbeit letztendlich durchgezogen. Ja. Oder ist dir das wirklich leicht gefallen dann irgendwann, als du den Dreh raus hattest?
Nee, nichts davon ist mir leicht gefallen. Also es war bis zum Ende ein harter Kampf. Mhm. Aber es hat sich ja gelohnt. Ich habe meinen Abschluss geschafft und ja, war dann natürlich auch glücklich.
Jetzt kann man deiner LinkedIn-Seite entnehmen und auch deinem Namenszusatz. Jetzt hast du irgendwann Wirtschaftsinformatik mit Magister abgeschlossen. Master abgeschlossen. Ja. Ich bin noch so alt, da gab es noch Magister, Entschuldigung. mit dem Master abgeschlossen. Und dann hast du gesagt, ach, das Lernen, das Arbeiten, das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht. Jetzt mache ich auch noch eine Promotion hinten dran. Oder wie bist du da quasi in diese Promotionsschiene reingelaufen?
Ich kam tatsächlich erst später. Also ich hatte meinen Berufseinstieg und war dann in das Thema IT-Risikomanagement eingestiegen. Und ja, etwa 2 Jahre, nachdem ich dann da drin war, hatte ich die Möglichkeit, im IT-Risikomanagement eine Promotion zu starten. Also sprich, ich bin dann nochmal raus aus dem Berufsleben, nochmal an die Uni zurück.
Das heißt, du warst schon im Berufsleben, hast da auch ja ganz normal vernünftig Geld verdient und bist dann wieder zurück an die Uni und musstest da wahrscheinlich irgendwie stundenlang Anträge stellen, um wenigstens eine halbe Stelle genehmigt zu bekommen. Oder wie war das in deinem Fall?
Das war in meinem Fall glücklich. Es gab eine Ausschreibung für wissenschaftliche Mitarbeiter mit der Möglichkeit zu promovieren. Und das war quasi mein Weg.
Okay. Und dann bist du an der Universität gewesen, hast dann dort promoviert und du warst dann in Halle-Wittenberg. Korrigier mich, das stelle ich mir jetzt nicht die spannendste Universitätsstadt vor. Oder wie, also man hat ja auch noch so ein bisschen, wie war denn das Promovieren in Halle-Wittenberg?
Also ich fand es toll. Ich komme ja gebürtig aus Ostdeutschland und war bei meinem Berufseinstieg ja dann in der Nähe von Stuttgart. Und es war also auf jeden Fall auch wieder schön, wieder näher an der Heimat zu sein. Also das war schon der erste große Pluspunkt. Und ansonsten war die Uni natürlich toll. Also ich finde, ein wahnsinnig schöner Campus und ja, war gerne da.
Okay. Und zu welchem Thema hast du promoviert?
Oh, ist der Name so lang oder ist es so komplex zu erklären?
Ich mache es kurz. Ich sage gerne IT-gestütztes Katastrophenmanagement.
Also meine Promotion hat natürlich immer einen relativ hohen Abstraktionsgrad, aber gab es da auch irgendwie einen konkreten einen Anlass, dass man sich um das Thema gekümmert hat?
Naja, also das Thema Katastrophenmanagement und Risikomanagement ist ja eins, was sich so kontinuierlich auch weiterentwickelt und auch immer mehr an Relevanz gewinnt. Also insofern, glaube ich, hat es einen ganz großen Wert und auch Impact. Ja, auch heute noch und hatte es damals, also 2009, 2010, glaube ich, war natürlich auch so, ne? Und das Katastrophenmanagement, das kam in dem Falle dazu, weil wir hatten ja um diese Zeit diese Jahrhundertflut in Sachsen-Anhalt, aber ich glaube auch generell in Mitteldeutschland. Und das war dann quasi nochmal so ein Treiber mehr, sich damit zu beschäftigen, wie man da die Prozesse verbessern kann im Katastrophenmanagement und wie man das auch IT-seitig unterstützen kann, ja.
Jetzt mal so ein bisschen die provokante Frage. Jetzt hast du dich damit beschäftigt. Du hast gerade gesagt, da gab es ein Jahrhunderthochwasser in den 9 Bundesländern und jetzt hast du da natürlich eine Promotion zu gemacht und hast das von Tiefen ergründet, hast ja auch einen wissenschaftlichen Beitrag dazu geleistet und gar nicht mal so viel später passiert etwas Vergleichbares im Ahrtal und dann denkt man, haben die denn gar nichts dazu gelernt? Hätten die besser mal meine Promotion gelesen, dann hätten die nicht die gleichen Probleme gehabt? Oder wie steht man in so einer Situation daneben als Wissenschaftler?
Naja, also meine Arbeit war ja eher Grundlagenarbeit. Ich habe ja nicht abgeschlossen mit einem fertigen Werkzeug, was man hätte unmittelbar anwenden können. Aber ich weiß, dass meine Forschungsgruppe, die ist ja auch noch weit nach meiner Zeit in Halle aktiv gewesen und die waren tatsächlich dann auch vor Ort und haben da auch unterstützt, auch auf diverse Art und Weise und auch sich vernetzt und Austausch gepflegt. Also insofern, ich glaube, wir haben da schon was gewonnen, was geschafft und auch eine Veränderung bewirkt, auch wenn wir wahrscheinlich noch nicht die besten Werkzeuge jetzt haben, die in der Praxis unmittelbar angewendet werden konnten.
Ne? Und das ist ja auch quasi etwas, was nach der Katastrophe ansetzt. Ne? Das ist ja nicht etwas, wenn ich das richtig verstehe, was eine präventive Wirkung hat, damit die Katastrophe nicht passiert, sondern es geht darum, das zu managen, was dann nach der Katastrophe quasi einsetzt. Ne?
Genau, richtig.
Okay.
Okay, gut. Jetzt hast du dann irgendwann deine Promotion, also du hast an der Uni, warst dann in der freien Wirtschaft, bist dann wieder zurück an die Uni. Jetzt hast du dann irgendwann den Titel, ne, den Hut, den Promotionshut. Dann steht einem ja quasi die Welt offen. Ne? Also die ganze Welt ruft jetzt nach promovierten Wirtschaftsinformatikern. Wozu hast du dich dann entschieden? Was waren deine nächsten Schritte?
Ja, ich habe tatsächlich den Faden wieder aufgenommen. Das heißt, ich bin wieder als IT-Risikomanagerin eingestiegen in einem regulierten Umfeld bei einer Bank. Und habe dort erstmal diese Themen wieder bespielt, ne, wieder in der Praxis bespielt. Das ist ja schon noch ein großer Unterschied zwischen dem, was man in der Theorie fabriziert und wie in der Praxis die Fragen auf einen einprasseln. Das sind ja ganz andere Dinge, die man da auch, mit denen man sich beschäftigen muss.
Ja, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, klar. Ja. Jetzt wird man da natürlich dann eingestellt, um das Ganze, um das ganze Risiko zu managen. Du hast gesagt, das ist ein sehr regulierter Ort. Ich kann mir vorstellen, oder ich weiß es natürlich auch aus meiner Tätigkeit, mitunter wird man gefragt, welche Risiken gibt es? Ja, dann präsentiert man die. Aber derjenige, der die Anfrage gestellt hat, ist gar nicht so glücklich, dass man ihm auch Antworten liefert. Also man ist dann mitunter auch derjenige, der... ne? Wie ist das in dem Umfeld? Wie ist das bei... Ist da das notwendige Bewusstsein bei allen da? Oder ist das schon eher... jetzt kommt die schon wieder mit ihrem Risiko und jetzt müssen wir wieder Geld ausgeben.
Ja, IT-Risiken sind schon eine komplizierte Sache, ne? Weil sie sind nicht so griffig. Ne? Man hat so eine latente Bedrohung, wo man ja immer mal in den Medien hört, dass da irgendwas passiert ist, aber es fühlt sich sehr unwirklich an. Und gerade auch in den Unternehmen, ne, wo man irgendwie Geld verdienen will und neue Tools einführen will, um tolle Dinge zu machen, ist natürlich die Risikoperspektive immer anstrengend, ne? Weil man sich dann fragen muss, will ich das wirklich, mache ich es mit diesem Dienstleister oder mit einem anderen und wie kann ich das eigentlich schützen, das kostet ja auch noch mehr Geld, damit ist der Business Case wahrscheinlich nicht ganz so rentabel, wie man ihn gerne hätte, also ist eine schwierige Angelegenheit, man ist jetzt nicht derjenige im Unternehmen, der ständig den Blumentopf dafür gewinnt.
Wie man spätestens seit Christian Drosten ist es ja ein geflügeltes Wort, there is no glory in prevention. Ja, aber jetzt musst du ja damit ja jeden Tag umgehen, dass du da quasi keinen Blumentopf für gewinnst. Aber man will ja trotzdem einen Job machen, der einem auch Spaß bereitet. Und das bedeutet natürlich auch, dass man mal hin und wieder wenigstens so ein Feedback bekommt, gut gemacht.
Ja, also ich ziehe auf jeden Fall meine Motivation erstmal daraus, die Dinge möglichst einfach auszugestalten, weil dabei beginnt es ja schon, ne? Das ist ja gar nicht trivial, irgendwie Risiken abzuschätzen und dazu sinnvollen Aussagen zu kommen. Und das ist so erstmal mein Anspruch, die Dinge einfach zu machen, auch wenn sie kompliziert sind. Und ich versuche sie halt auch pragmatische Lösungen anzubieten, ne? Also zu sagen, wir müssen ja jetzt nicht best of class sein, sondern wir müssen erstmal die wichtigsten Dinge tun. Und das ist dann meistens was ja auch nachvollziehbar ist, wenn man aus einer Fachbereichssicht guckt. Und ich glaube, das wird schon dankbar angenommen, ne? Wenn man jetzt nicht versucht, sich zu verstellen und zu verkünsteln und alles zu Raketenwissenschaft zu machen, sondern einfach auch mit pragmatischen Lösungen kommt, die auch umsetzbar sind.
Gut, aber nichtsdestotrotz, am Ende des Tages steht man natürlich auch immer ein bisschen im Feuer, weil nehmen wir jetzt mal an, man ist da in diesem Bereich tätig und jetzt kommt der böse Verschlüsselungstrojaner und der hat einem jetzt irgendwie das Unternehmensbusiness komplett zerhauen, dann wird man ja wahrscheinlich schon auch die Frage gestellt werden, hören Sie mal, Frau Hoffmann, wieso konnte das passieren?
Naja, also ich bin ja eher diejenige, die Guidance gibt, was man tun könnte. Die Entscheidung, ob man sich gegen ein Risiko absichert oder nicht, liegt ja immer bei dem, der verantwortlich ist, dem Manager, dem Fachbereich, je nachdem. Insofern habe ich meistens eine ganz gute Position in so einem Moment, weil ich sagen kann, ich habe es ja gesagt, ich hätte es ja anders gemacht, aber genau.
Also immer eher so die beratende Rolle letztendlich.
Ja,
ne?
Genau. Genau. Okay.
Was aber dann, also wenn ich ja mal nur so eingreifen darf, auch aus meinem beruflichen Leben, was schon ganz klar dann bedeutet, es dem anderen zu sagen, ist vielleicht gut und schön, aber es zu dokumentieren, dass man es dem anderen gesagt hat, ist auch wichtig.
Die Absicherung.
Oder,
ja, die Absicherung der eigenen Arbeit ist natürlich entscheidend, ne? Dass man auch irgendwo eine Schriftspur hinterlässt, hat mir jemand immer mal gesagt, dass man Dinge wirklich empfohlen hat und dass man vielleicht auch nicht auf einer gemeinsamen Position geendet ist. Also auch das ist ja häufig der Fall, ne? Dass man eine Position hat und es gibt eine Gegenposition, man findet keinen Konsens und es muss eine Entscheidung getroffen werden und die wird getroffen, ne? Und auch zu dokumentieren, weswegen und wie sie getroffen wurde, ist, glaube ich, immer ganz, ganz interessant, auch im Nachgang nochmal zu betrachten. Ne?
Auch das Management des eigenen Risikos nicht aus den Augen verlieren.
Ja. Genau.
Aber dann bist du irgendwann, hat dich aus der Bank getragen, sozusagen, aus dem finanziellen oder aus dem Finanzumfeld, wenn ich das richtig sehe, und bist dann zu einer anderen Gesellschaft gewechselt, Anfang 2015. Warum? War dir das zu viel Regulatorik bei der Bank oder
was gab's da? Das war tatsächlich eine sehr private Entscheidung. Ich bin verheiratet und mein Mann lebte in Leipzig und ich war während der Zeit in Braunschweig und es war natürlich nicht so toll, weil man ständig am Fahren war. Und das heißt, ich hatte dann die Möglichkeit, ja, nach Leipzig zurückzukommen und insofern war das eine sehr private Entscheidung.
Gut. Und jetzt bist du dann über mehrere Zwischensteps, aber heute wieder bei einer Bank, also Sparda Bank in Berlin, kann man ja sagen, kann ja auch jeder auf deinem LinkedIn-Profil nachlesen. Ja. Da bist du jetzt seit einer geraumen Zeit. Und wofür bist du da heute verantwortlich?
Ja, also heute leite ich eine Abteilung, in der die Teams für Prozessmanagement und Projektmanagement, also IT-Projektmanagement, drin stecken. Ich bin aber eingestiegen als Teamkoordinatorin für IT-Governance-Fragestellungen, also klassisch mein originäres Business, Governance, Risk und Compliance-Themen. Das hatte mich in die Bank gezogen, genau.
Okay, und jetzt mal umgekehrt gefragt, das hat dich ja quasi nie losgelassen, dieses Thema, ne? Was reizt dich denn? Also es hat ja auch viel mit Regulatorik und vor allem ich persönlich, also auch das Thema Informationssicherheitsbeauftragter, das hat ja auch echt viel damit zu tun, dass man auch Aktenordner füllt, also viel dokumentiert, viele Excel-Tabellen ausfüllt, viele Interviews führt und so weiter und so fort. Was reizt dich an dieser Tätigkeit? Weil andere würden sagen, boah, geh mir weg damit.
Also ich finde gar nicht, dass es so aktenlastig ist. Ich mag total diese fachliche Spannbreite und die Komplexität und Vernetztheit zwischen den Themen. Also ich brauche immer irgendwas, was mich intellektuell fordert und anstrengt. Und das finde ich in diesem Metier total gut, ne? Weil es einfach nicht nur das eine Thema gibt, wo man sagt, ich kümmere mich jetzt um, keine Ahnung, die Endgerätesicherheit, sondern Informationssicherheit und Governance ist ja viel größer. Ne? Ich habe ganz viele Schwerpunkte, über die ich mir Gedanken machen kann, wo ich dafür sorgen kann, dass die gut ineinander greifen und miteinander verzahnt werden. Genau, das ist eigentlich mein Spannungsfeld.
Okay. Man kann ja nicht behaupten, dass gerade das Bankenumfeld ein unterregulierter Bereich ist. Im Gegenteil, ihr habt ja sehr viele Dinge zu beachten, die dann auch ineinander greifen. Von den Spezialdingen will ich jetzt gar nicht anfangen, aber wenn ich mir alleine anschaue, dass du natürlich die DSGVO sowieso hast, dann hast du DORA, die jetzt kommt, und dann hast du vielleicht die KI-Verordnung, je nachdem, was ihr dann noch so mit benutzt und auf die Beine stellt. Das greift ja alles ineinander. Manchmal geht das sogar ganz getrennte Wege, ne? IT-Sicherheit, Informationssicherheit, das kommt alles noch hinzu. Und stelle ich mir dann sehr bunt den Tag vor, weil, glaube ich, immer neue Themen dann jetzt auch, gerade bei der rasanten technischen Entwicklung, auch auf den Tisch kommen.
Ja, also ich habe tatsächlich ganz High-Level-Themen, ne, von Organisationsfragen auf dem Tisch, ne, wie kann man Rollen und Verantwortlichkeiten gut ausgestalten, damit man das überhaupt gut umsetzen kann, aber auch wirklich technische Fragen, sowas wie, wie gehen wir jetzt mit dem neuesten Pentest-Report um oder was machen wir mit den Schwachstellen, die wir gefunden haben? Wie kriegen wir dann sinnvolle Priorisierung der Maßnahmen hin? Also es ist wirklich eine komplette Weite, Spannen, also Reichweite. Ne? Bunter Blumenstrauß trifft es gut.
Okay, Jetzt hat Michael dich schon quasi vorgestellt mit, dein zweiter Vorname könnte auch Dora sein, ja, weil es ja hier diese europäische Verordnung gibt. Und Michael hat auch vorhin den Zungenbrecher mal über die Lippen gebracht, wofür diese Abkürzung steht. Aber vielleicht kannst du mal, also wenn wir mal ganz kurz fachlich, was unterscheidet denn jetzt Dora von so etwas wie einem IT-Grundschutz, wie es vom BSI rausgegeben wird oder von der ISO 27001. Kannst du das mal für die Leute, die damit sich nicht besonders auskennen, einordnen und auch erläutern, was das für das Bankenumfeld bedeutet, Dora?
Ja, Dora setzt eigentlich einen ganz anderen Schwerpunkt. Also was heißt ganz anders? Dora setzt einen Schwerpunkt im Risikomanagement. Und das ist eigentlich der grundlegende Unterschied zu dem, was wir bislang gesehen haben. Ne? In der Vergangenheit haben wir sehr stark nach Grundschutzmechanik gearbeitet. Das heißt, es ging immer darum, ein gewisses Mindestsicherheitsniveau irgendwie zu erreichen. In der Annahme, dass man überhaupt eine Chance hätte, Sicherheit zu erreichen. Ja. Ich glaube, die Erkenntnis auch aus den letzten Jahren, wenigen Jahren, ist, dass wir eigentlich, dass Sicherheit eher ein Trugschluss ist. Ne? Weil wenn man sich mal umschaut, was so innenpolitisch, außenpolitisch und wirtschaftlich passiert, ne, wir sind in der Zeit geschüttelt und gebeutelt von einer Krise nach der nächsten. Und das heißt, die einzige Variante, wirklich damit klarzukommen, ist, resilienter zu werden, Risikomanagement in seiner Reinform zu betreiben, also sprich zu gucken, was ist gerade das, wo ist die Wahrscheinlichkeit gerade am höchsten, wo ist der Impact maximal und sich darauf zu fokussieren, dort anzusetzen, wo die Hebel besonders groß sind. Und das ist, im Grundschutz war das, wie gesagt, anders. Man hat immer gedacht, wenn man nur genügend mit der Gießkanne überall verteilt, dann hat man Mindestsicherheit und es kann eigentlich nichts passieren. Und Dora reflektiert, dass es jederzeit irgendwas passieren kann. Und die Frage ist nur, wie können wir gut damit umgehen und wie können wir risikoorientiert uns darauf vorbereiten? Das ist so der wesentliche Paradigmenwechsel, könnte man schon bald sagen. Ne?
Ja, okay. Aber das würde ja zumindest nach deinen Worten bedeuten, dass ja auf europäischer Ebene quasi zwei unterschiedliche Strategien gibt. Also NIS2, was sich ja auch die Leute, auch die Unternehmen zwingt, sich an die ISO 27001 zu halten, indirekt. Und auf der anderen Seite Dora, was ja auch von der EU kommt, was ja dann ein anderes Paradigma hat.
Würde ich so gar nicht teilen. Für mich ist NIS2 eigentlich auch dient der Steigerung der Resilienz nur nicht im Finanzumfeld, sondern in anderen wichtigen und kritischen Sektoren. Und natürlich ist es so, dass man trotzdem gute Mechanismen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, sowas wie eine ISO, auch weiterhin anstreben kann und anwenden kann. Aber man geht quasi anders vor. Ne? Man guckt sich erstmal an, wo das wesentliche Risiko ist, um dann dort die richtige Dosis an Sicherheitsmaßnahmen abzugeben. Ne? Und da kann man dann auch sehr gut natürlich den Grundschutz weiterhin verwenden oder auch die ISO 27001, weil man das halt als Katalog verwendet und sagt, was brauche ich denn jetzt genau für diesen einen Sachverhalt?
Aber wenn ich mir jetzt die NIS2, also ich bin ja kein Held da drin, kenne mich auch nicht so gut damit aus, aber wieso hat man dann in der NIS2 beispielsweise nicht gesagt, naja, es gibt den Bereich Energieversorgung, es gibt den Bereich Medizin, es gibt diesen Bereich, ich glaube, es gibt ja 6 oder 7 Bereiche, die da abgedeckt werden, und einer ist eben der Bankenbereich. Aber warum gibt es für die Banken quasi Dora parallel zu NIS2?
Also es ist, man hat es gesagt, der Finanzsektor ist auch ein NIS2-Sektor, aber man hat dort eine Spezialgesetzgebung noch oben drüber geholfen sozusagen. Ne? Das heißt also, Dora ist, wir nennen das Lex Specialis. Das heißt, es ist eine Konkretisierung von dem, was in NIS2 eigentlich eh schon drinsteckt. Ne? Es ist also keine Doppelregulierung, sondern eine Konkretisierung vielmehr, und zwar für die Finanzunternehmen ganz konkret. Ne?
Und warum hat man das gemacht?
Naja, ich glaube einfach, das hat was mit der Relevanz auch auf einer europäischen, aber wenn auch sogar auf einer globalen Ebene zu tun. Ne? Die Finanzmärkte sind ja maßgeblich für unser Zusammenwirken, ne? Für das gesamte soziale Gefüge, wirtschaftliche Gefüge weltweit und in Europa natürlich auch insbesondere. Und insofern, ich glaube, die Tragweite ist einfach eine andere, wenn in der Finanzbranche irgendwas schief geht, als wenn es in einem anderen Sektor passiert.
Mhm. Ja, mich beruhigt das auch ein Stück weit, ehrlich gesagt, dass das so hoch reguliert ist. Das ist zwar wahrscheinlich bei euch im Alltag nicht immer ein Quell der Freude, sich mit diesen ganzen Regulatoriken zu beschäftigen, aber mich als Bankkunde, als jemand, der sein Geld da anlegt oder hat, der beruhigt das so ein bisschen, ehrlich gesagt.
Nee. Ja.
Okay, jetzt bist du in der Bank tätig, aber dein Terminkalender scheint noch nicht voll genug zu sein. Ja, deswegen hast du jetzt gesagt, naja, ich habe da noch eine eigene Webseite und auf meiner eigenen Webseite gibt es noch ganz, ganz viele Informationen rund um Dora. Ich verkaufe die sogar, was ja legitim ist, weil das hast du dir ja mühsam angeeignet, das Wissen. Kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erläutern?
Ja, also man könnte schon sagen, Dora ist so ein bisschen wie mein Hobby. Ne? Ich bin in der Bank ja als Abteilungsleiterin gar nicht so tief involviert in die Umsetzung der Dora-Anforderungen. Ne? Das ist nicht meine Hauptaufgabe. Meine Aufgabe ist es vor allen Dingen, Teams zu führen und zu leiten. Mhm. Und ich liebe aber dieses Thema. Und es macht mir halt Spaß, weil es ist so, ich vergleiche es manchmal mit diesem Magic Cube. Ihr kennt das, ne? Dieses Ding mit den Farben. Und das ist halt für mich total faszinierend, diese Dinge so anzuordnen und so zu strukturieren, dass man damit irgendwie sinnvoll durch die Tür kommen kann, ne? Das irgendwie gut im Unternehmen etablieren kann. Und das hat sich so entwickelt im letzten Jahr, dass ich irgendwie dann in meiner Dora-Werkstatt, so nenne ich das ja, dann morgens früh um 5 klingelt bei mir der Wecker und dann gehe ich quasi in meine Werkstatt, symbolisch gesprochen. Mache da 3 Stunden Dora-Arbeit und danach starte ich in meinen normalen beruflichen Alltag und führe meine Teams.
Okay. Irgendjemand von uns hat den schwarzen Gürtel in Zeitmanagement, ich bin es nicht. Aber ja, Respekt. Also ich meine, das ist ja, es ist ja ein Mehrwert, auf den, wo andere Leute dann auch auf dein Wissen zurückgreifen können. Und das ist ja in der Tat sehr, sehr spannend. Okay, gehen wir mal so eine meiner Standardfragen durch und jetzt nehmen wir mal an, die Dr. Marlene Hoffmann ist ein Tag Kaiserin von Europa und kann im, naja, sagen wir mal, im IT-Datenschutz-Konglomerat, von mir aus auch in den NIS-2-Gesetzen, in den DORA-Gesetzen, das ändern, von denen sie sagt, boah, ey, das ist total schräg, das muss dringend angefasst werden. Da hat jemand ein Gesetz geschrieben, der von der Praxis keine Ahnung hat. Oder sagst du, nein, alles ist super, wir müssen da gar nichts anfassen, go for it.
Nee, ich habe tatsächlich eine Ecke, mit der ich am Fremdeln bin und das sind die stringenten Reporting-Verpflichtungen. Wir haben also gerade unter Dora sehr kleinteilige Vorgaben, wie wir Vorfälle, zum Beispiel Incidents, klassifizieren müssen, um sie dann an die Aufsicht zu melden. Das alleine kostet uns wahnsinnig viel Zeit, das so vorzubereiten. Es sind viele Fragen, die dabei entstehen und die helfen überhaupt nicht im Vorfall, irgendwas besser zu machen. Also das ist so eine Aktivität, da würde ich sagen, die machen wir für die Aufsichtsbehörden und ich kann den Wunsch dahinter verstehen. Aber ich kann, also wenn ich es umschreiben könnte, wäre das auf jeden Fall eine Ecke, wo ich uns deutlich entlasten würde und mehr Fokus auf die eigentliche Vorfallsbewältigung geben würde wollen, anstatt auf die Klassifikation und das Herausfinden, ob ich meldepflichtig bin oder nicht.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil je nachdem, um welchen Vorfall es sich handelt, habt ihr ja nicht nur die Dora-Meldepflichten, sondern ist ja vielleicht noch die DSGVO mit dabei, die KI-Verordnung, wenn ihr Pech habt und so weiter. Also wenn ihr Glück habt, habt ihr dann den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als irgendwelche Meldungen auszufüllen. Ja. Das kann, klar, hat natürlich seinen Sinn. Ich verstehe auch die Thematik hinter diesen Regelungen. Aber das ist, ich kann verstehen, wenn man sagt, das überfordert einen in der Bürokratie. Ich will ja als einfach nur mal hier den Meldepflichten nachkommen, jetzt nicht noch 17 Einzeldetailfragen klären, die wir vielleicht im Nachgang mal irgendwann klären könnten, ja, aber die jetzt im ersten Moment überhaupt gar nicht helfen.
Genau. Also das ist so, dass da fremde ich am meisten damit, dass uns das so viel Zeit kostet, so viel Ressource und Energie, die eigentlich an einer anderen Stelle viel sinnvoller investiert wäre, nämlich in der tatsächlichen Abarbeitung und Bewältigung von dem, was passiert. Ja.
Und das stelle ich mir auch so vor, als das kann man wahrscheinlich auch jetzt nicht so wahnsinnig gut automatisieren.
Nee,
diese Geschichten,
gar nicht, weil die Datenlage ja auch schwierig ist, gerade im Vorfall selbst. Ne? Also es gibt so ein Kriterium zum Beispiel, wie viele Kunden sind vom Vorfall betroffen. Und es ist ja total schwierig am Anfang rauszufinden. Ne? Wenn man sagt, man hat ein Zeitfenster von 4 Stunden zur Meldung, zur Abgabe der ersten Meldung, dann muss man ja erstmal diese Übung machen und rausfinden, wie viele Menschen haben denn jetzt irgendwie gemerkt, dass da gerade was passiert. Das sind ja Sachen, die kann man mit der Glaskugel ermitteln oder wie auch immer, aber ja, ist halt schon herausfordernd.
Sind es in der Tat 4 Stunden Meldefrist?
Also für die Initialmeldung, ne, von dem Moment, wo wir merken, dass da was ist, muss man eine Initialmeldung abgeben, auch wenn die noch so unscharf ist. Ne? Mhm. Das sind 4 Stunden.
Okay. Manche finden diese Meldefrist unter der DSGVO mit 72 Stunden ja schon sehr knapp. Und dann gibt es noch die NIS-2-Anforderung. Die Erstmeldung ist, glaube ich, 24 Stunden. Und dann setzt die DORA nochmal einen drauf. Schön, okay. Aber nochmal, es geht um Umfeld und es geht möglicherweise um sehr, 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 sehr viel Geld, was dann da betroffen ist und nicht nur in Anführungsstrichen um personenbezogene Daten, ne, sondern direkt unmittelbar möglicherweise um Bares von Ersparten.
Naja, es geht wahrscheinlich vor allen Dingen auch um die Ketteneffekte, die eintreten können. Ne? Das ist ja was man in der Finanzkrise gesehen hat. Wenn also eine Bank strauchelt und umfällt, dann kann das ja eben mit große und auch schnelle Ketteneffekte haben. Und insofern ist da natürlich diese Dringlichkeit geboten und zu sagen, was passiert hier jetzt eigentlich gerade, vor allen Dingen aus einer europäischen Sicht, was passiert da gerade in Europa? Genau. Also insofern nachvollziehbar ist es schon, weil der Handlungsdruck natürlich groß ist. Die Frage ist natürlich, können Aufsichtsbehörden was daran ändern? Ne? Also wenn wir merken, wir haben so einen Dominostein, der gerade gefallen ist, was ist denn dann die Option? Wir müssen sehen, dass wir im Operativen die Dinge in den Griff bekommen und alle anderen können von der Seitenlinie zuschauen und fiebern, ob es funktioniert, aber wirklich dazu tun können sie natürlich nur bedingt. Ne?
Das ist das, was ich mich genau frage, weil diese Fristen laufen ja wahrscheinlich auch am Wochenende und an Feiertagen und so weiter. Da nimmt es ja keine Rücksicht. Das heißt, ihr habt im Grunde die Aufgabe, irgendwo 24/7 da zu sein und sowas zu merken und zu melden. Aber wohin läuft die Meldung denn dann? Also wird die auch am Wochenende bearbeitet von der Aufsichtsbehörde?
Also das gilt erstmal vor allen Dingen für die großen Häuser. Es gibt quasi Ausnahmeregelungen für alle, die jetzt nicht aus einer gesamteuropäischen Sicht so relevant sind. Die müssen das am Wochenende nicht tun, aber die großen Häuser müssen es am Wochenende tun. Ob da jemand auf der anderen Seite sitzt und das Fax entgegennimmt, was dann kommt, oder die E-Mail, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich würde mal schon davon ausgehen, das sind ja auch die Aufsichtsbehörden dazu aufgefordert. DORA ist ja nicht nur eine Regularie, die für die Finanzunternehmen selbst gilt, sondern auch für die Aufsichtsbehörden in Europa. Und die müssen auch Einheiten einrichten, die eben fähig sind, solche Meldungen zu verarbeiten und dann auch koordinativ einzuwirken oder mitzuhelfen.
Ja, würde mich mal interessieren, ob das in der Praxis klappt. Okay, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich hoffe, dass wir das nicht so häufig merken, aber gut, das ist ein anderes. Also dass wir nicht davon mitbekommen, dass es nicht geklappt hat. Okay, gut. Ja, danke.
Meine Standardfrage zielt immer so ein bisschen darauf ab, ob du aus deinem persönlichen Lebensweg, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, irgendeinen Tipp ableiten kannst für Menschen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation bewegen, wo du sagst, das kann ich total gut empfehlen, das hat mich weitergebracht, das hat mir geholfen, oder das sind Dinge, die haben mich nur aufgehalten, das bitte nicht machen, den Fehler habe ich schon begangen.
Das ist eine gute Frage. Also ich bin jemand, ich vertraue sehr viel auf mich selbst. Ich glaube, ich habe da eine sehr gute gutes Grundvertrauen bekommen, auch in die Wiege gelegt bekommen. Und ich glaube, man muss öfter einfach auch mal mutig sein und einfach sagen, ich traue mich jetzt mal was, ich versuche mal was und mir ist auch gerade nicht ganz wichtig, was die anderen wohl dazu sagen. Das ist jetzt so zum Beispiel meine LinkedIn-Posterei. Am Anfang war ich immer sehr aufgeregt, ob mich dann nicht sofort irgendein Shitstorm ereilen wird. Und es hat sich eigentlich nie bewahrheitet. Ne? Es ist nie was passiert. Irgendwie fanden die Leute das erstmal immer gut. Und wenn es Themen gab, dann geht man halt konstruktiv in der Diskussion und auch in Kritikgespräch. Das ist eigentlich gar nichts Schlimmes. Mhm. Aber man muss sich halt erstmal trauen, irgendwas zu tun, ne? Den ersten Stein ins Wasser zu werfen. Und das ist was ich jedem irgendwie auch gerne mitgebe, dass er einfach mal mutig sein soll.
Okay, finde ich einen guten Tipp. Warum hast du denn eigentlich angefangen, auf LinkedIn dann so viel zu posten? Das ist ja, nimmt Frist ja Zeit letztendlich auch. Das ist ja nicht ich fotografiere mein Essen und stelle das Bild online, sondern das hat ja durchaus Tiefgang, was du da alles postest und auch sehr viel davon. Also
ja, anfangs war das eine fixe Idee. Ne? Ich hatte gegoogelt, weil ich musste mich mit dem Thema DORA beschäftigen und hatte gehofft, ich finde irgendwie gute Informationsquellen und ich fand gar nichts. Und dann habe ich mir relativ viel Zeit genommen, um das irgendwie für mich zu erschließen und habe dann gedacht, naja, kann man ja jetzt auch mal den anderen zur Verfügung stellen. Ich hatte natürlich auch im Kopf, dass vielleicht auch mir jemand Feedback geben würde, um zu verifizieren, ob das, was ich jetzt da mir mitnehme, ob das der richtige Weg ist, ne? Also hatte immer so einen beidseitigen Aspekt, einfach zu sagen, ich gebe den anderen was in der Hoffnung, es kommt auch irgendwas zurück, was mich weiterbringt. Und ja, das hat relativ schnell gut funktioniert. Ich hatte dann relativ schnell irgendwie, kamen auf einmal die ersten Follower, also total surreal eigentlich, hatte ich jetzt nicht erwartet in irgendeiner Form, dass das so passieren würde. Ja, und dann habe ich gedacht, ich mache halt einfach weiter. Ne? Ich habe, also alles, was man so auf LinkedIn sieht, ist meine eigene Wissensreise aus dem letzten Jahr. Ne? Immer wenn ich mir irgendein Thema neu erschlossen habe, habe ich gedacht, naja, dann erkläre ich es den anderen mal. Vielleicht hat ja jemand dazu irgendeine Meinung und ja.
Das okay, und hat das dann letztendlich auch dazu geführt, dass du gesagt hast, ich mache jetzt eine eigene Website und diese Dora-Werkstatt und verkaufe vielleicht auch ein paar Sachen? Weil eigentlich hast du ja einen Job. Du bist ja angestellt, kriegst dein Gehalt. Also,
genau, die Website, die kam dazu, als man dann mich fragte, ob man das auch irgendwo dauerhaft nachlesen kann und auch mal verlinken kann. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, dann mache ich halt eine Website. Und dann kam irgendwann die Fragen, ja, kann man das, was du da machst, irgendwie auch, kann man da Nutzungsrechte erwerben? Also kann man das irgendwie nutzen, längerfristig? Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann warum nicht? Kann es ja auch anbieten. Haben wir dann einen Vertriebspartner auch dafür gesucht? Ja, so hat sich das so sukzessive entwickelt. Also war alles andere als geplant.
Okay, aber so, ich sag mal, komplett in die Selbstständigkeit zu wechseln, das ist noch nicht der Punkt? Oder gibt es da so Überlegungen vielleicht?
Nee, ich glaube, das ist gar nichts für mich. Also ich bin, glaube ich, niemand, der gerne selbstständig ist, weil ich einfach, ich probiere gern Neues, ne? Und ich mache das gerne auch irgendwie in einem sicheren Umfeld. Und wenn man selbstständig ist, muss man natürlich dann auch bei der Stange bleiben. Man muss damit Geld verdienen und die Brötchen für die Familie auf den Tisch bringen. Und ich glaube, das würde mich einschränken und auch unter Druck setzen in dem, was ich leisten muss. So kann ich sagen, ich mache es morgens zwischen 5 und 8 und wenn ich mal keine Lust habe, dann mache ich es auch mal 2 Tage nicht. Aber ich kann es quasi frei wählen.
Verstehe. Okay. Ja, und solange es quasi dir Spaß macht, sozusagen dein Hobby ist, ist es ja auch, fällt es dir wahrscheinlich dann auch leicht zu sagen, ich mache das halt morgens zwischen 5 und 8.
Ja, genau. Also das hatte in der Familie eine Weile gedauert, bis ich dafür eine Akzeptanz hatte, dass das mein Hobby ist, während andere eben gerne Sport machen oder auf dem Spielplatz stehen. Aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, haben alle verstanden, dass das irgendwie für mich wichtig ist, einfach weil ich mich selbst damit fordern kann, auch was, ich habe ja auch was davon, ich lerne davon was und das ist mir auch sehr wichtig, ne? Dass ich mich da auch kontinuierlich weiterentwickle und ja.
Ja, Respekt von meiner Seite, weil für mich, also das hängt, ist natürlich ein bisschen jeder Mensch, also wie im Rheinland heißt es immer so schön, jeder Jeck ist anders. Das frühe Aufstehen ist jedenfalls nichts für mich, um es mal so zu formulieren, aber vielleicht fällt dir das ja leicht, morgens um 5 aufzustehen. Für mich wäre das die Hölle, morgens um 5 aufzustehen. Ich schaffe es mittlerweile einigermaßen so um 7 zum Sport zu gehen, aber da muss ich auch nicht denken, da gehe ich einfach hin. Aber ansonsten großen Respekt dafür, dass du das in deinen Arbeitsalltag eingebaut kriegst. Und so wie du es beschrieben hast, glaube ich, tut es dir gut. Und das ist ja einfach auch mal eine wichtige Selbsterkenntnis. Und das kann man, glaube ich, auch nach außen rausgeben, sich hin und wieder zu überlegen, was tut mir denn selber gut und das dann auch einfach zu machen. Punkt.
Genau. Und wenn ich mich früh um 7 zum Sport motivieren müsste, das wäre ganz gruselig. Ich bin nämlich absolut ein Sportmuffel.
Wie gesagt, jeder Jeck ist anders. Von daher ist das ja ist das halt so.
Ja.
Gut. Genau. Marleen, dann danken wir dir hier ganz herzlich für deine Zeit. Wenn du magst, kannst du gleich noch ein kleines, feines Schlusswort sprechen. Vorher möchte ich mich hier noch bei den ZuschauerInnen bedanken für die Zeit, dass ihr uns hier dem Ganzen zugehört habt, dass ihr euch für Marleen und natürlich auch für unsere Fragen interessiert habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könntet ihr uns einen riesen Gefallen tun. Gebt uns bitte einen Daumen nach oben, verteilt bitte Sternchen. Man kann uns abonnieren, man kann uns auch weiterempfehlen. Solltet ihr Fragen an die Marleen haben, dann schickt uns bitte eine Mail oder kommentiert das hier unten. In irgendeiner Form kriegen wir das Ganze dann schon miteinander, untereinander ausgetauscht. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und Marlene, wenn Marlene, Entschuldigung, ohne ihr am Ende, Marlene, wenn du magst, dann gerne noch das Schlusswort.
Ja, also ich kann mich auch noch bedanken, dass ihr mich eingeladen habt für dieses Interview. Das ist mein erstes dieser Art, war sehr entspannend. Ich war so ein bisschen aufgeregt im Vorfeld, aber war eine schöne Erfahrung. Also vielen Dank auch dafür.
Genau. Okay,
freuen uns. Vielen Dank.
Danke dir. Dann macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.